Deutschlandfunk Kultur.
Das Label ACT wurde 1992 in München gegründet, hat sich seitdem zu einer der erfolgreichsten Plattenfirmen mit Schwerpunkt Jazz in Deutschland entwickelt. Und ein ganz besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem schwedischen Jazz. Check it out. The man with the red. Nils Landgren, der Schwede mit der roten Posaune, Mr. Red Horn, so hieß dieses Stück. Und Nils Landgren, ein Musiker, der seine Alben in Deutschland bei ACT Records veröffentlicht. Sein erstes Album erschien 1994, vor 25 Jahren also. Und über die deutsch-schwedische Jazzfreundschaft möchte ich jetzt sprechen mit Sigi Loch. Er ist Gründer und Geschäftsführer von ACT. Schönen guten Tag.
Hallo, danke.
Sie haben Nils Landgren 1994 entdeckt auf dem Jazz Baltica Festival. Was hat Sie an diesem Musiker angesprochen?
Ja, ich war ja auf der Suche nach neuen Talenten, aber muss gestehen, dass ich nicht auf der Suche nach Funk-Music war. Ich habe 92 das Label gegründet und auf der Suche nach neuen Talenten auf diesem Festival gelandet. Dann hörte ich auf einmal und sah ich auf einmal diesen Vulkan auf der Bühne, den jungen Typ, der rumsprang und eben Funk spielte. Und ich hatte keine Vorstellung davon, dass eine Band aus Stockholm in der Lage ist, diese Musik so authentisch zu spielen, wie ich das aus Amerika gewohnt war.
Und war schwedischer Jazz damals überhaupt schon ein Thema?
Nein, eigentlich nicht. Ich hatte zwar schon immer eine gewisse Affinität für Schweden und auch für den Jazz von dort, aber für mein Label war Schweden nicht unbedingt als Schwerpunkt gedacht, wurde aber dann zu einem Schwerpunkt.
Sie brachten dann das erste Album von Nils Landgren in Deutschland auf den Markt, Live in Stockholm. Wie war die Resonanz des deutschen Publikums? Wie kam das an bei den Deutschen?
Na, wir mussten erst einmal sozusagen eine Hürde überspringen, weil, wie ich schon sagte, diese Musik ist so uramerikanisch und eigentlich so urschwarz, dass man es nicht unbedingt verortet in Schweden. Und deswegen habe ich auch den Namen der Band geändert. Die hieß eigentlich nur Nils Landgren Unit und ich habe dann gesagt, hey, call it what it is. Und wir haben es dann den Nils Landgren Funk Unit genannt, damit die Leute von vornherein gleich wussten, worum es geht. Und das hat auch tatsächlich ganz gut von Anfang an funktioniert.
In Nils Landgrens Band spielte zumindest zum Anfang auch ein junger Pianist, den sie auch dann bald entdeckten und unter ihre Fittiche nahmen. Ein Mann namens Esbjörn Svensson, der das Klaviertrio ja doch ziemlich auf ein neues Level hob. Das Trio EST hier in der Tonart im Deutschlandfunk Kultur um den Pianisten Esbjörn Svensson. Sigi Loch, noch so ein schwedischer Ausnahmemusiker, den Sie für den deutschen Markt entdeckt haben. Für welche Facette des schwedischen Jazz stand denn Esbjörn Svensson?
Also man kann nicht sagen, dass Esbjörn Svensson jetzt gerade für schwedischen Jazz stand, obwohl er sicherlich auch aufgebaut hat, seine Musik auf dem, was schon ein paar Jahrzehnte vorher Jan Johansson erfunden hat, nämlich die Introduktion von schwedischer Folklore in den Jazz. Mhm. Aber er selbst hat immer wieder gesagt, er ist eigentlich sozialisiert worden in der Musik zunächst einmal durch seine Mutter, die nur klassisches Klavier gespielt hat, Chopin, damit ist er aufgewachsen. Und als Jugendlicher hat er sich eigentlich eher so für so richtige Popmusik interessiert. Slade, das war so seine Lieblingsband.
Und er hat auch selbst gesungen.
Ja, ja, hat auch selbst gesungen. Und zum Jazz ist er relativ spät gekommen, auf der Akademie in Stockholm. Und da hat er die Freiheit entdeckt, die in dieser Musik steckt. Und das hat ihn fasziniert. Und er hat dann darauf aufbauend seine eigene Musik entwickelt, auch mit seinen beiden Kollegen. Und das war einfach die Symbiose, die daraus dann entstand, war eine völlig andere Art des Klaviertrios. Und das hat natürlich nachhaltig gewirkt, nicht nur in Europa, sondern eben auch weltweit. Und bedauerlicherweise ist diese wunderbare Karriere ja dann tragisch zu Ende gegangen, 2008 durch den Unfalltod in den Schären von Stockholm.
Sie haben bei ACT fast 120 Alben veröffentlicht von schwedischen Musikern und Musikerinnen, darunter natürlich einige vom Esbjörn Svensson-Trio von EST, aber auch noch viele andere. In den letzten 25 Jahren, gibt es für Sie denn ja, musikalisch verbindende Merkmale, einen typisch schwedischen Sound? Sie haben jetzt gesagt, den gab es bislang nicht unbedingt. Aber wenn Sie jetzt mal zurückgucken auf Ihre eigenen Veröffentlichungen?
Also der, wenn man so will, der skandinavische Jazz, der ja einen Siegeszug um die Welt angetreten hat, begann, wie gesagt, 1962 mit Jan Johansson. Und es wurde dann eigentlich in Norwegen aufgenommen. Diese Idee, also Jan Gabarek war dann der erste große Star, der diese neue Form der Fusion von Folklore mit Jazz gemacht hat. Aber eben Esbjörn war es, der dieses Piano-Trio so nachhaltig beeinflusst hat mit seinem Spiel. Und sicherlich auch eine Rückbesinnung auf die goldene Zeit des Jazz, wo eben Musik, Groove Jazz, also Musik, die rhythmisch betont ist, aber eben auch mit Melodien. Das heißt, dass diese Jazzmusiker haben keine Angst gehabt, auch melodisch zu sein. Es ist dann ja ein bisschen aus der Mode gekommen im Zeitalter des Free Jazz. Mhm. Und ich glaube, was die Leute fasziniert hat, dass eben Esbjörn eben nicht nur ein großartiger Pianist war, sondern auch ein unfassbar guter Komponist. Und deswegen wird seine Musik auch ewig populär bleiben auf die eine oder andere Art.
Im Bereich der Popmusik ist Schweden ja tatsächlich weit vorne, nicht zuletzt seit dem Erfolg von Gruppen wie ABBA in den 1970er Jahren. Aber auch die musikalische Bildung wird in Schweden besonders gefördert. Fast alle Kinder haben die Möglichkeit, dort ein Instrument zu lernen in kommunalen Musikschulen. Gibt es etwas, das wir Deutsche von der schwedischen Musikkultur lernen können?
Also das beginnt ja alles mit der Volksmusik. Also wenn Sie in Schweden unterwegs sind und das Glück haben, auch mit Schweden zusammen abends mal zusammenzusitzen, wenn dann der erste Wodka getrunken ist oder der Aquavit, dann geht es sehr bald über in den Gesang. Und Sie werden sich dann darüber erfreuen können und erstaunt sein, dass eigentlich jeder Schwede, auch die ganz Jungen heute, ein Riesenrepertoire von Volksliedern kennen und die auch singen. Und insofern ist also ein ganz anderer Zugang zur Musik da als bei uns. Wer bei uns ist in der Lage, spontan jetzt auch nur drei deutsche Volkslieder auswendig zu singen? Da werden Sie kaum jemanden finden. Das heißt, was bei uns sehr akademisch abläuft in der Musikausbildung, ist dort in Schweden nach meiner Erfahrung einfach ein ganz natürlicher Vorgang. Es ist einfach völlig anders. Und insofern glaube ich, dass auch die Tiefe, mit der musiziert wird, auf allen Ebenen möglicherweise größer ist als das, was bei uns sehr akademisch stattfindet. Auch im Jazz übrigens. Also wir haben ja eine unfassbare Anzahl von großartigen deutschen Jazzmusikern, aber sehr wenige haben internationalen Erfolg. Die Frage ist, warum? Und wenn Sie das vergleichen mit schwedischen Musikern oder auch schwedisch aus Norwegen oder auch aus Frankreich oder so, das heißt, es gibt also sehr viel mehr Jazzmusiker aus diesen Ländern, die auch international anerkannt sind. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass eben die Wurzeln die Wurzeln aus denen, die sozusagen ihre Kreativität saugen, eine andere ist als bei uns.
25 Jahre deutsch-schwedische Jazzfreundschaft, das ist unser Thema hier in der Tonart im Deutschlandfunk Kultur. Und bei mir im Studio war Sigi Loch, der Gründer und Geschäftsführer von ACT Records.